Herzlich willkommen zur ersten Interviewfolge von Young Corporate, dem Rechtspodcast für Gründerinnen und Gründer. Mein Name ist Tobias Keller und ich sitze hier mit meinem Kollegen Kevin Schimmer. Hallo Kevin.
Hallo Tobias, hallo in die Runde. Vielleicht noch kurz zu unseren Personen. Tobias und ich, wir sind beide Rechtsanwälte bei Fliedkogge Schaumburg. Und heute zu unserer Pilotfolge haben wir als Gast den Tobias Meinert von Abbas eingeladen. Hallo Tobias.
Hallo zusammen.
Tobias, du hast Abbas gegründet als einer von vieren. Erzähl mal, wie war der Gründungsvorgang? Was habt ihr gegründet? Was ist euer Business?
Also was ist Abbas? Wir entwickeln im Ganzen nahtlose Mobilität. Das ist unsere Idee. Also wir wollen ein Fahrzeug entwickeln, das verschiedene Verkehrsmittel nutzt, ohne dass man selber als Fahrgast noch umsteigen muss. Und die Idee ist, dass wir da beliebige Fahrzeuge miteinander verknüpfen können. Also wir können Busse mit Seilbahn, wir können Busse mit Straßenbahn oder Busse mit U-Bahn oder auch ein Quadrocopter. Also wir können eigentlich beliebige Fahrzeuge miteinander verbinden. Und man selber muss nicht umsteigen, sondern das System sucht immer das bestmögliche Fahrzeug für einen raus.
Das klingt sehr futuristisch. Also ihr habt dann die Verbindungsstücke entwickelt oder entwickelt ihr die Fahrzeuge selber?
Momentan oder das, was wir bisher gemacht haben, ist die Kopplung, also sowohl das Verbindungsstück, die Schnittstelle, als auch die ganze Sensorik und Technik, damit die verschiedenen Partner sich finden. Zukünftig oder was jetzt als nächstes ansteht, ist, dass wir auch die Fahrzeuge dafür dann teilweise zumindest entwickeln. Wir fangen an mit der Kombination Bus-Seilbahn, weil die Seilbahn sehr viele Vorteile für die städtische Mobilität hat. Und wir mit unserem System, eigentlich den Weg dafür ebnen wollen, dass die Seilbahn in die Stadt kommt.
Also wie kann ich mir das dann vorstellen? Ich steige irgendwo an der Bushaltestelle in den Bus ein, fahre dann durch die ganze Stadt, muss aber noch über einen Berg drüber oder auf ein Plateau. Und irgendwo klingt sich dann der Bus ein in dieses Seilbahnsystem und fährt mit mir als Gondel weiter hoch aufs Plateau und da dann wieder als Bus weiter.
In etwa so, ja. Nur das Schöne ist, man braucht für die Seilbahn kein Plateau oder kein Berg. Also die funktioniert genauso gut auch in der Ebene. Typischer Fall wäre ein Fluss. Also anstatt eine Brücke zu bauen, wird man über den Fluss eine Seilbahn bauen. Viel, viel günstiger. Ein Bruchteil nur der Kosten. Und an der einen Seite des Flusses steht dann die Station. Der Bus fährt da rein. Die Kabine wechselt von einem Fahrmodul, eine Art Skateboard, an die Seilbahn. Und auf der anderen Seite des Flusses wird es dann wieder auf das wartende Skateboard draufgesetzt. Und dann geht die Reise nahtlos und ohne, dass du als Fahrgast das mitbekommst, dass du jetzt gerade in die Seilbahn eingestiegen bist, geht die Fahrt dann einfach weiter.
Ja, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen zu dieser Technik?
Die Idee haben wir bekommen, also ich selber, beziehungsweise das ganze Team von Abbas, wir kommen von der RWTH Aachen. Vier von uns machen da ihren Doktortitel. Also wir sind Forscher im weitesten Sinne. Und ein Kollege von mir, der hatte die ursprüngliche Idee, der kommt aus Südamerika und da sind Seilbahn ganz alltägliches Verkehrsmittel in der Stadt. Und er hat sich dann immer gefragt, als er hier in Deutschland war, warum gibt es die hier nicht, in Westeuropa oder in Deutschland. Und da saß er dann noch ein paar Nächte oder Abende mit meinem Professor zusammen und die haben darüber diskutiert, woran das liegen könnte und sind dann sehr schnell auf das Problem der letzten Meile gekommen. Und das ist bei der Seilbahn sehr stark vorhanden, dass ich die nicht dahin bauen kann, wo ich sie eigentlich hin möchte. Also das Beispiel mit dem Fluss. Ich habe eigentlich die Stelle, dass da meine Hauptverkehrsstraße auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite wird sie weitergehen. Aber genau da, wo ich die beiden verbinden will, kann ich die Seilbahnstation nicht hinbauen. Sondern müsste sie irgendwo anders hinbauen. Und dann verliert die Seilbahn den Sinn an dieser Stelle. Und das war die Idee, dass man sagen kann, okay, wir können jetzt die Station da einbauen, wo sie passt. Und den Umweg oder die letzte Meile oder wie auch immer, binden wir über so einen Bus nahtlos an.
Ja. Und Abbas ist ein UG, nicht wahr?
Ja, also wir sind seit anderthalb Jahren eine UG, parallel auch noch ein Forschungsprojekt, also das läuft jetzt gerade so gleichzeitig.
Wir sind ja letztlich ein Rechtspodcast, deshalb gehen wir jetzt hier an der Stelle mal ein bisschen ins Detail, was euren Gründungsvorgang vielleicht angeht. Also ihr hattet die Idee, hast du gesagt, dein Kollege hat sich mit dem Professor zusammengesetzt und irgendwann habt ihr euch dann entschieden, okay, jetzt geht's los, jetzt gründen wir eine UG. Wie ist das im Detail abgelaufen?
Wir hatten eigentlich schon relativ am Anfang die Idee oder die Vorstellung, dass man daraus ein Unternehmen oder überall fällt ja immer das Wort Startup machen wollten. Zum einen, wir wussten, das ist hochinnovativ. Wir wussten auch, man wird da noch eine längere Zeit dran arbeiten müssen. Und wir wussten auch, man wird da ziemlich viel Geld für brauchen. Also wir hatten von Anfang an schon die Idee oder wir wussten, das ist der Weg, wir müssen das ausgründen. Und es wurde dann aber ganz konkret, wir hatten dann diese Idee als Erfindung gemeldet, der RWTH müssen wir als Mitarbeiter, die hat die uns aber freigegeben. Und dann war die Sache, entweder wir melden die privat an als Patent oder in einem Unternehmen. Und da wir eh ein Unternehmen gründen wollten und wenn wir das privat anmelden, das Patent, hätten wir dann irgendwann das Patent da einlegen müssen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gründen direkt und dann meldet das Unternehmen das Patent an. Das war am Ende der Anlass, warum wir gegründet haben vor anderthalb Jahren.
Ja, die Gründung, seid ihr direkt zum Notar gegangen? Wie ist das denn abgelaufen?
Also ich habe da eine privilegierte Stelle, würde ich sagen, weil meine Schwester auch Anwältin ist. Und dann sitzt man natürlich mit der Familie zusammen und spricht über solche Sachen. Und dann haben wir ihr, oder ich habe ihr dann die Idee geäußert, wo wir hingehen wollen. Und dann ist es relativ schnell in ihren Bereich gefallen, dass sie sagte, ja, sie kümmert sich darum. Und wir haben ihr im Prinzip unsere Wünsche genannt, die dann, wie ich festgestellt habe, auch abgewichen haben. Es gibt ja diese Standardgründungs Verträge, die ja relativ einfach sind, aber unsere Vorstellungen sind da schon abgewichen von und das hätte die Sache wahrscheinlich komplizierter gemacht. Also wenn man zum Beispiel...
Genau. Also zu diesen Standardmustern, die das GmbH-Gesetz vorsieht, die kann man nicht für jeden Fall der Gründung nutzen. Die sind auf bestimmte Interessen der Gründer beschränkt. Zum Beispiel stehen die nur den Gründern offen, wenn sie maximal zu dritt sind. Also sobald man einen vierten Gesellschafter, einen vierten Gründer hat, kann man damit schon mal nicht mehr weitermachen. Sie sehen auch vor, dass man einen Geschäftsführer hat, der einzelvertretungsbefugt und von den Beschränkungen der Mehrfachvertretung, des Selbstkontrahierens befreit ist. Wenn man hier schon mal Restriktionen einbauen will, steht einem das Musterprotokoll auch nicht mehr offen. Vorteil des Musterprotokolls ist, dass die Beurkundungskosten geringer sind, aber man ist auch limitiert in seinen Regelungen.
Also ich weiß nicht, wie hoch die Kosten insgesamt waren, weiß ich nicht mehr genau, weil am Ende ist das eine Zahl und der Gründungsprozess bei uns war auch relativ, also es musste sehr schnell alles gehen, weil wir halt dieses Patent anmelden mussten. Und das war zum Beispiel eine Sache, die mich so ein bisschen gewundert hat. Ich war überrascht von den Zeiträumen, die dann da doch noch für nötig waren, weil man musste ja, erstmal brauchte man einen Termin beim Notar. Wir haben eine zweistufige Gründung gemacht, also jeder von uns hat noch eine Holding vorgegründet, die dann das Unternehmen gegründet hat und da mussten dann ja auch die Dokumente alle vorliegen, das musste im Handelsregister eingetragen werden und das waren alles Zeitfristen oder Zeiträume, die ich so im Vorhinein gar nicht, oder die waren mir nicht bewusst, dass das so ein Aufwand dahinter steckte.
Wie lange hat es insgesamt bei euch gedauert, so plus minus? Bis ihr mit der fertigen UG an den Start konntet?
Ich glaube, das war am Ende über einen Monat.
Ja.
Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall, nachdem wir wir waren dann ja zweimal beim Notar, weil wir einmal unsere Holdings GmbH gegründet hat. Das konnten wir Gott sei Dank gleichzeitig machen. Also der Notar hat dann für alle vier das parallel vorgelesen, die Gründungsdokumente. Das war dann auch nach dem Musterprotokoll. Das war auch günstiger dann als die eigentliche UG. Und ich weiß noch, dass wir dann hier nachmittags bei mir zu Hause saßen und alle versucht haben, Bankkonto zu eröffnen, um schnellstmöglich das Geld zum Notar zu überweisen, damit er halt, oder die Einlage zu leisten und das dann dem Notar zu schicken, den Kontoauszug davon, damit er das halt ans Handelsregister weiterleiten kann.
Ja, am Ende ist dann auch das Handelsregister wahrscheinlich das Bottleneck. Ja, also das dauert dann eben, der Notar ist eigentlich, es ist wahrscheinlich einfach einen schnellen Termin beim Notar zu kriegen und die Notare sind da auch zügig dann unterwegs, was die Anmeldung und so weiter angeht, aber es muss natürlich noch eingetragen werden. Und wenn ihr natürlich so eine doppelstufige Gründung macht, dann dauert das vielleicht ein Weilchen. Ja, ein Monat kommt wahrscheinlich so aus unserer Erfahrung auch ganz gut hin. Ne?
Ja, wobei man auch sagen muss, dass die Kontoeröffnung teilweise auch das Problem wird. Das Konto muss natürlich nach dem Notartermin eröffnet werden und auf die Gesellschaft lauten, ja, damit man auch seine Einlage mit befreiender Wirkung leisten kann.
Ja. Das, was mir da auch nicht bewusst war vorher, dass es ja im Prinzip spezielle Banken gibt für Geschäftskonten und dass ja eigentlich mehr oder weniger getrennt ist von Privatkonten. Segment natürlich, genau. Bei Volksbank ist das eine Bank, aber die sind, also ich war naiv davon ausgegangen, ich könnte das theoretisch über mein eigenes Konto laufen lassen, so ungefähr. Das war so meine naive Vorstellung davon.
Ja, das ist, was ich gerade meinte. Das Konto muss halt auf die Gesellschaft lauten, weil du die Einlage ja an die Gesellschaft leisten musst. Sonst würdest du die Einlage ja an dich selber leisten. Ja.
Aber so groß werden die Einlagen wahrscheinlich auch nicht gewesen sein, ihr geleistet habt, wenn ihr eine UG gegründet habt.
Ja, also das war, also normalerweise, man informiert sich ja vorher so ein bisschen und normalerweise, oder wir kriegen das ja auch hier in Aachen mit, an der RWTH werden ja öfter mal Startups ausgegründet und da ist ja die typische Form, sage ich mal, in Deutschland, dass eine GmbH gegründet wird. Und wir standen auch vor der Frage, gründen wir eine GmbH oder gründen wir eine UG? Wir hatten uns dann aber für die UG entschieden, obwohl es ja zumindest nach meinem Verständnis eigentlich die gleiche Rechtsform ist.
Ja, genau, richtig. Also eine UG ist letztlich auch eine GmbH. Es ist nur, ist also auch im GmbH-Gesetz geregelt. Es ist quasi nur die kleine Schwester. Anders als bei einer GmbH brauche ich eben nicht 25.000 Euro, sondern es reicht 1 Euro, ne, den ich auf den Tisch legen muss.
Was ich mich bei, wenn ich da kurz eine Zwischenfrage stellen kann, also was ich mich da, weil du das jetzt auch gerade erwähnt hattest, was ich mich da immer gefragt habe, es heißt ja, man kann eine UG mit 1 Euro gründen. Aber ich hatte dann eine Woche später schon die Rechnung vom Notar bekommen. Ja. Und die kann ich damit ja gar nicht bezahlen, weil das muss ja auch die UG machen. Und ich wäre ja dann schon nach einer Woche wieder insolvent, weil der 1 Euro ja die Rechnung niemals begleichen könnte. Also ist das ja eigentlich noch irgendwie so ein Schein, dass man eine UG mit 1 Euro gründen kann.
Also die Gründungskosten, das sind eigentlich Kosten, die Gründer tragen.
Du hast aber vollkommen recht. Also so formuliert, ich kann eine Gesellschaft oder ich kann eine UG schon mit 1 Euro gründen, stimmt das tatsächlich nicht, wie du sagst. Also ich muss das Stammkapital einzahlen, da bin ich schon bei 1 Euro, wenn ich ganz unten anfangen möchte. Dann muss ich noch den Notar bezahlen. Dann muss ich noch das Bankkonto eröffnen. Es kommen noch Kosten für die Gewerbeanmeldung hinzu. Und roundabout bin ich dann, wenn ich jetzt nicht die Mustersatzung nehme, sondern ein bisschen Flexibilität haben möchte, wahrscheinlich bei ca. 700 Euro, oder Kevin?
Genau, und wenn der Notar noch die Entwürfe selber macht und ihr die nicht mitbringt, dann wird auch noch eine Entwurfsgebühr fällig und ihr landet bei einem noch höheren Betrag. Also allein die Beglaubigungs- und Beurkundungskosten plus Gewerbeanmeldung, da hast du schon recht, das ist so knapp 700 Euro. Aber hinzu kommt noch die Entwurfserstellung, wenn ihr nicht die Mustersatzung nehmt und wenn ihr nicht die Entwürfe selber liefert, dann wird es gegebenenfalls teurer.
Aber bei uns lag es auch so in dem Bereich 700, 800 Euro für die Abbas-UG dann.
Ja, vielleicht wollen wir da mal übergehen in das Leben eurer UG. Gab es bestimmte Rechtsfragen, die euch nach der Gründung bisher beschäftigt haben?
Der größte Punkt, den wir bisher hatten, das war die Anmeldung zum Patent. Ja, beziehungsweise das andere, was wir sonst noch hatten, war ein Geheimhaltungsvertrag. Wir waren oder sind mit einem Unternehmen im Gespräch und haben dann auch über die UG einen Geheimhaltungsvertrag mit denen vereinbart. Und man kriegt dann ja von einem Anwalt geschrieben eine Vorlage und ich habe mich da ein bisschen unsicher gefühlt und wollte eigentlich, dass eine Rechtsanwältin darüber guckt und hatte den dann zu meiner Schwester geschickt, dass die den einmal prüft, weil man ja auch so Fälle hört, dann muss die eine Seite alles geheim halten und die andere Seite hat sich dann da verschiedene Freiräume reingeschrieben, wenn es von dem Unternehmer direkt kommt und darum hatten wir das da einmal gegenlesen lassen. Aber dem Anschein nach war alles in Ordnung.
Genau, ja. Geheimhaltungsvereinbarung oder auch Non-Disclosure Agreements, NDA genannt. Ja, das hat man oft, wenn man jetzt irgendwie in Verhandlungen bezüglich vielleicht Kooperationen tritt, Joint Venture, aber auch bei Unternehmensverkäufen, dass man sich vorab eben Vertraulichkeit zusichert. Ja, letztlich steht da viel drin. Am Ende wird, das muss man sich immer vor Augen halten, wird es immer schwierig sein, Vertraulichkeitsverstöße nachzuweisen und auch konkrete Schäden, die sich daraus dann ergeben haben, nachzuweisen. Deshalb ist das meist gekoppelt mit irgendwelchen Vertragsstrafen. Und ja, wie du schon richtig sagst, meistens würde ich auch darauf achten, dass das beidseitig formuliert ist. Jedenfalls dann, wenn man eben in Kooperationsverhandlungen tritt. Das kann mal anders sein, wenn ganz klar ist, die eine Seite kommt auf jeden Fall in Kontakt mit vertraulichen Informationen von der anderen Seite, aber eben nicht umgekehrt. Ja, dann kann man vielleicht darauf verzichten. Aber normalerweise ist beidseitig natürlich besser. Ja. Dann gehen wir mal weiter im Leben eurer UG. Du bist ja nicht nur Gesellschafter jetzt, sondern auch Geschäftsführer in beiden Rollen. Wie bist du da so angekommen? Gibt es da irgendwelche Rechtsfragen, die dich so beschäftigt haben?
Auf zwei Ebenen. Also ich hatte zum einen im Studium ein Fach Kapitalgesellschaftsrecht, wo man natürlich dann auch ein bisschen über den Geschäftsführer was lernt. Und ich wusste, dass man da auf jeden Fall aufpassen muss, nichts Falsches zu machen, weil man ja als Geschäftsführer im Gegensatz zum Gesellschafter, der ja haftungsbeschränkt ist, für Fehler voll haften kann. Auf der anderen Seite kennt man die Regeln natürlich nicht alle hundertprozentig und vielleicht war es, oder man war ein bisschen blauäugig, aber ich habe immer versucht, mich da nach dem gesunden Menschenverstand einfach zu richten und dann so die Sachen im Namen der UG dann zu agieren. Die halt bis jetzt noch nicht so viele waren, aber ein paar Sachen kamen da schon bei. Also immer wenn irgendwelche Sachen, Patent, Marken, solche Sachen, die mussten dann immer als Geschäftsführer abgeschlossen werden.
Ja, ich denke, dass der gesunde Menschenverstand, der bringt einen auf jeden Fall schon relativ weit. Aber ich habe natürlich als Geschäftsführer grundsätzlich auch einfach einen sehr großen Entscheidungsspielraum. Ja, also Business Judgment Rule heißt das. Das kommt eigentlich aus dem Aktienrecht. Und unternehmerische Entscheidungen, die ich treffe, da habe ich einen großen Spielraum, solange die also auf ausreichender Informationsbasis und zum Wohle der Gesellschaft grundsätzlich getroffen werden sollen. Was ich natürlich immer machen muss, ist, ich muss mich ans Gesetz halten. Ne? Das heißt, ob das jetzt Datenschutz ist oder irgendwas anderes, an die Gesetze muss ich mich immer unbedingt halten. Da habe ich auch kein Ermessen.
Wo wir aber schon eine Erfahrung gemacht haben, also wir sind vier Gründer, die vier Forscher von der RWTH und wir sind alle Geschäftsführer der UG. Und im Nachhinein würde ich das ändern. Und wenn wir jetzt, also zukünftig wollen wir uns als in eine GmbH wandeln, weil es weitergehen soll mit Abpass. Und da werden wir das auch ändern und da bleibt dann nur noch ein Geschäftsführer übrig, weil es einfach zu viel Aufwand ist, immer von zwei Leuten zum Beispiel die Unterschrift einzuholen, weil irgendwie eine Sache irgendwo hingeschickt werden muss und sowas. Also das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die wir schon gemacht haben, dass das, auch wenn wir sagen, ja, wir sind alle gleichberechtigt, wir wollen alle gleich Geschäftsführer sein, ist das am Ende nicht praktikabel.
Genau, das kann man ja ändern, nämlich dass man im Außenverhältnis, also was die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten angeht, bestimmt, dass die sämtlichen Geschäftsführer jeweils einzelvertretungsberechtigt sind. Aber im Innenverhältnis, was man durch Geschäftsordnung oder so regeln könnte, dass sie sich da immer absprechen müssen zu zweit. Aber dann reicht im Außenverhältnis, wenn man Dinge unterschreiben muss, Dokumente, Formulare oder sonst irgendwas, die Unterschrift nur von einem Geschäftsführer.
Ja, wir haben dazu auch im letzten Jahr an einem Businessplan-Wettbewerb teilgenommen und wir hatten da festgestellt, dass es auch sinnvoller ist, mit einem Geschäftsführer vorwegzugehen und dann die verschiedenen Abteilungen, Forschungsabteilung wäre bei uns halt ganz groß und dann die anderen Teile noch da dran, dass das einfach für so ein Unternehmen stromlinienförmiger ist und auch wahrscheinlich besser für die Unternehmenskultur ist, wie das mit Absprachen im Unternehmen aussieht, dass man am Ende mit einem Geschäftsführer agiert und dann sich besser nach vorne bewegen kann.
Ja, also sind drei Gesellschafter, die vorher Geschäftsführer waren, nicht mehr Geschäftsführer und direkt operativ tätig, was aber nicht bedeutet, dass diese drei Gesellschafter nichts mehr zu sagen haben. Nicht wahr, Tobias?
Genau, wenn ihr also die drei anderen Gesellschafter da ein bisschen aus der Verantwortung genommen habt, was die Geschäftsführung angeht, und sagt, okay, wir stellen uns so auf, dass wir vor allen Dingen einen Gesellschafter-Geschäftsführer haben und die anderen machen eben, betreuen andere Bereiche im Unternehmen, dann muss man natürlich sich nochmal ein bisschen die Organisationsverfassung von der GmbH vor Augen führen. Da haben wir einmal eben die Geschäftsführung und da haben wir auf der anderen Seite die Gesellschafterversammlung. Und die Gesellschafterversammlung ist und bleibt das stärkste Organ in der GmbH bzw. in der UG. Das heißt, da sitzt ja immer noch alle drin. Und ja, was man dann zum Beispiel machen kann, um Einfluss auf die Geschäftsführung auszuüben, ist, man kann Zustimmungskatalog aufnehmen in die Satzung oder in die Geschäftsordnung, wenn ihr eine habt. Man kann auch Weisungsbeschlüsse erteilen. Und ihr habt natürlich Informationsrechte. Ne? 51a GmbH-Gesetz erlaubt sehr weitgehend Einblicke in die Bücher und Unterlagen der Gesellschaft zu nehmen, um die Geschäfte nachvollziehen zu können.
Genau, also die Gesellschafterversammlung kann jederzeit Geschäftsführungsmaßnahmen an sich ziehen und darüber entscheiden. Was naturgemäß schwerer wird, wenn man mehrere Gesellschafter hat. Ihr müsst euch natürlich hier jetzt abstimmen, was aber dazu gehört.
Wenn wir uns jetzt mal angucken, ihr seid ja schon relativ gut on track bei Abbas und die Projekte laufen offensichtlich. Gibt es da schon Überlegungen, wie es weitergehen soll oder ist das noch zu früh?
Ja, wir haben ein paar konkrete Sachen, wie es bei uns jetzt weitergeht. Also wir sind so ein bisschen in der entscheidenden oder kritischen Phase, sage ich mal. Wir haben jetzt im Januar unser Prototyp fertig gemacht. Also wir haben im Prinzip technisch den ersten Schritt gemacht. Jetzt laufen zwei Sachen parallel. Zum einen sind wir dabei, die UG in eine GmbH umzuwandeln, um dann da auch wirklich das Geschäft dann aufnehmen zu können als Unternehmen, weil es einfach uns klar ist, dass wir mit einer UG, also die UG ist für uns der Tresor und wenn wir richtig loslegen wollen, dann machen wir daraus die GmbH. Also das ist wirklich jetzt eine kurzfristige Sache, die wir machen wollen bis zum Sommer. Und parallel sind wir auf der Suche nach Investoren, weil das bei unserer Sache einfach kapitalintensiv ist und wir nur die Forschung weiter betreiben können, wenn wir entsprechende Investitionen haben. Wir sind nicht das Startup, was in der Garage sitzt und mit einer Pizza und einem Laptop ein Jahr lang eine App programmiert, sondern wir müssen Prototypen bauen und das geht am Ende nur mit Investitionsgeldern.
Genau, vielleicht kurz dazu, wie funktioniert das, die Umwandlung von UG in GmbH? Das ist in dieser Variante relativ einfach. Man beschließt eine Kapitalerhöhung bei der UG und muss mindestens den Betrag von 25.000 Euro erreichen. Dann darf man sich GmbH nennen. Man darf aber, wenn man das möchte, auch weiter als UG firmieren. Aber das funktioniert hier durch Kapitalerhöhung anders als zum Beispiel Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz. Wenn man jetzt mal Umwandlung hört, ist das eine reine Kapitalerhöhung.
Muss man 25.000 erreichen oder reichen die zu 12.500?
Du musst auf 25.000 erhöhen, das Stammkapital. Das ist die Mindeststammkapitalziffer einer GmbH.
Also ist das nicht so, dass wenn dann diese 12.500 eingezahlt ist, dann gilt die Haftungsbeschränkung oder sowas? Also da gibt es auch irgendwie so eine Schwelle, die erreicht werden muss, bis die GmbH als GmbH dann gilt.
Die GmbH, die entsteht, wenn sie eingetragen ist. Diese 12.500, was du meinst, das ist eine Voraussetzung für die Anmeldung der Gesellschaft. Okay. Also ich darf die Gesellschaft anmelden, wenn auf jeden Geschäftsanteil mindestens ein Viertel des Nennbetrags eingezahlt worden ist und insgesamt 12.500 eingezahlt worden ist.
Die GmbH ist dann auch beschränkt, ja, auch für euch zu euren Gunsten. Aber ihr schuldet natürlich der GmbH weiterhin die 12.500. Also wenn die jetzt in die Grätsche geht.
Genau.
Dann bitte Insolvenzverwalter, wenn es denn einen gibt, zu euch kommen und sagen, zahlt doch bitte die 12.500 an die GmbH.
Ja, und zur Kapitalerhöhung. Dieses Einzahlungsgebot für die Anmeldung der Gesellschaft gilt entsprechend bei der Kapitalerhöhung. Da gilt auch, dass auf jeden Geschäftsanteil mindestens ein Viertel und insgesamt die Hälfte des Erhöhungskapitals eingezahlt sein muss.
Ja, okay. Also ihr wollt jetzt die GmbH-Stellung so bald wie möglich dann erreichen. Und gibt es auch schon längerfristige Pläne. Also ihr habt Investorenanstieg angesprochen. Da ist manchmal auch üblich, dass der Investor gerne noch einen Beirat hat oder dazu nehmen möchte. Vor allen Dingen, wenn es vielleicht mehrere Investoren sind, die einsteigen, sodass die Gesellschafterversammlung vielleicht zu schwerfällig oder zu unübersichtlich wird am Ende.
Also, Tobias, habt ihr dazu schon mit Investoren gesprochen?
So konkret waren wir leider nicht. Also wir haben das Problem als Hardware-Startup, dass es nicht so einfach ist, in Deutschland dafür Investoren zu finden. Also die meisten Investoren fokussieren sich sowieso auf Software. Und in Deutschland ist die Auswahl dann nochmal nie kleiner als im Vergleich zu USA oder sowas. Und wir sind weiter auf der Suche, sind aber sehr zuversichtlich, Zum einen, weil wir halt den technischen Schritt jetzt gemacht haben, zum anderen, weil wir extrem viel positiven Zuspruch von Städten oder anderen möglichen Anwendern bekommen, die die Idee einfach genial finden. Und das motiviert uns dann weiterzumachen. Und darum glauben wir, dass wir dann auch jetzt in nächster Zeit einen Partner oder einen Investor finden, mit dem wir weitergehen können.
Und mit dem Investor soll es dann in der Rechtsform der GmbH weitergehen? Oder habt ihr da schon andere Erwägungen
ins Auge gefasst? Also zu Beginn auf jeden Fall. Was wir aber jetzt auch schon, also wir haben schon mit Investoren gesprochen, auch mit Venture Capital Gesellschaften und auch aber hier mit so Gründungsunterstützung aus Aachen, von der RWTH, aber auch von der IHK und sowas. Und da wurde uns zum Beispiel auch nahegelegt, dass wir bei unserem Kapitalaufwand überlegen sollten, ob man nicht auch irgendwann aus dem ganzen Unternehmen dann nochmal eine Aktiengesellschaft macht, um die dann entweder an die Börse zu bringen oder anderweitig die Aktien rauszugeben, um dann noch mehr oder weiteres Kapital einzusammeln, um dann zum Beispiel auch die Entwicklung zu machen, okay, wir wollen jetzt die Straßenbahn noch in unser Konzept einbinden, weil man natürlich da dann wieder nochmal mehr Investitionen braucht als jetzt für die Verbindung Bus-Seilbahn.
Ja, das ist wahrscheinlich dann eher der überübernächste Schritt als der nächste und übernächste. Grundsätzlich, klar, für einen Börsengang brauchst du eine AG oder eine KGaA, aber vorher muss man ehrlich sagen, dass auch wenn ein Investor einsteigt und auch wenn ihr erstmal weiteres Kapital also privaten Markt einsammelt, ist eine AG einfach sehr, sehr schwerfällig. Also du musst dir vorstellen, es gab früher die GmbH noch nicht, sondern nur die AG. Und die GmbH wurde gerade eingeführt, um so ein Mittelding eigentlich zwischen Personengesellschaften und AG zu schaffen. Also eine GmbH, eine Kapitalgesellschaft, die einerseits zwar die beschränkte Haftung bietet, auf der anderen Seite aber flexibel ist. Ja, das heißt, du kannst die Satzung relativ willkürlich im Rahmen von bestimmten Grenzen zwar, aber relativ flexibel ausgestalten. Und das kannst du bei der AG gerade nicht.
Ein weiterer Punkt hier ist, eben hatten wir ja das Verhältnis Gesellschafterversammlung Geschäftsführung angesprochen. Das ist hier bei der AG viel strikter getrennt, als es bei der GmbH der Fall ist. Dort hast du zwingend den Vorstand, den Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. Aber die Hauptversammlung hat viel weniger zu sagen, als das die Gesellschafterversammlung hat, weil dort grundsätzlich der Vorstand die Gesellschaft eigenverantwortlich und frei von Weisungen der Hauptversammlung leitet. Ja, das einzige Überwachungsorgan, das es dort gibt, ist der Aufsichtsrat, der die Geschäftsführung überwacht und das im Regelfall durch Information und Zustimmungsvorbehalte tut. Aber sonst macht das der Vorstand ganz alleine.
Auch die Informationsrechte, die du als Aktionär hast, bleiben also deutlich hinter dem zurück, die du als GmbH-Gesellschafter normalerweise hast. Aber ich könnte nur sagen, also was die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags und auch also eure Binnenstruktur angeht, ist es schwerfälliger. Der Beratungsbedarf ist deutlich höher und damit auch die Kosten. Das muss man also auch fairerweise sagen. Die Kosten für eine AG-Beratung liegen deutlich über dem, was du bei einer GmbH-Beratung hast.
Was das Thema Kapitalbeschaffung angeht, was du eben angesprochen hast, da unterscheidet sich AG und GmbH nicht viel. Die AG ist, was die Kapitalaufbringung und Erhaltung angeht, nochmal strenger. Aber das Kapital beschaffen, das könnt ihr bei beiden Gesellschaftsformen unter gleichen Aufwand. Weil bei beiden Gesellschaftsformen braucht ihr eine Dreiviertelmehrheit. Ihr könnt, was aber deutlich für die GmbH spricht, das Kapital bzw. die Gesellschaftsanteile auch unterschiedlich ausgestalten, mit unterschiedlichen Stimmrechten, mit unterschiedlichen Gewinnbezugsrechten, was ihr so bei der GmbH, bei der Aktiengesellschaft nicht könnt. Im Regelfall wollen Investoren oder diejenigen Investoren, die in der A- oder B-Investitionsrunde einsteigen, sich besondere Rechte vorbehalten, sodass man in solchen Satzungen immer sieht, dass Series A-Finanzierung oder Seed-Finanzierungsgeschäftsanteile mit besonderen Rechten ausgestattet sind, wie besondere Zustimmungsvorbehalte oder sonstige Vorrechte, was auch aus Investorensicht die GmbH als vorzugswürdig erscheinen lässt.
Was ich mich da nochmal oder was mich interessieren würde bei der Kapitalerhöhung von der UG zur GmbH. Also wir haben jetzt bei unserer UG schon zweimal, glaube ich, eine Kapitalerhöhung gemacht, weil wir halt, es kam dann nochmal bei dem Patent, bei den Kosten auf uns zu, wo wir sagen, okay, wir müssen da nochmal Geld in die Firma bringen. Würde das jetzt schon für die Kapitalerhöhung für die GmbH dazu zählen oder fängt man mit dem Wert an, mit dem man damals gegründet hat, der dann im Handelsregister als Kapital des Unternehmens genannt ist?
Also ihr arbeitet mit dem Stand heute. Wenn ihr schon zweimal das Kapital erhöht habt von 10 Euro auf 1.000 Euro und auf 10.000 Euro, dann seid ihr jetzt bei diesen 10.000 Euro und müsst nur noch um 15.000 Euro erhöhen.
Wo wir jetzt gerade über Kapital ja sprechen, es gibt also das Stammkapital, das ist das, was eingetragen ist im Handelsregister, das ist als Haftkapital dient, was also ihr einbringt als Haftkapital der Gesellschaft. Das ist aber nicht gleich Eigenkapital im Sinne von 272 HGB. Ne? Ihr könnt also auch natürlich, wenn ihr jetzt irgendwelche Kosten auf euch zukommen, ihr könnt euch natürlich auch verpflichten, einfach was in die Rücklage einzuzahlen der Gesellschaft. Ihr müsst nicht zwangsläufig immer das Stammkapital erhöhen. Ne? Deshalb bleibt es dann oft bei einem Stammkapital, das gar nicht mal so riesig ist, auch gegebenenfalls im Vergleich dazu, was das Unternehmen so an Geschäften macht. Wichtig ist dann eher, dass die Rücklagen gut gefüllt sind. Ja.
Was man dabei immer beachten muss, ist, dass man die Wertverhältnisse nicht verändert. Wenn jetzt zum Beispiel Gesellschafter A 10.000 Euro in die Rücklage schiebt und die anderen Gesellschafter nichts tun, dann partizipieren die anderen Gesellschafter natürlich an der Werterhöhung des Unternehmens, ohne was dafür getan zu haben.
Ja, Tobias, vielen Dank fürs Gespräch. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und wir hoffen, dass wir dich in einer der nächsten Folgen dann wieder begrüßen dürfen und dann am besten zum Investoreneinstieg.
Ja, vielen Dank auch, dass ich hier teilnehmen durfte. Und ich wünsche euch natürlich auch viel Erfolg mit eurem Podcast. Und ich hoffe auch, dass wir uns wiedersehen, weil das würde ja bedeuten, dass wir beide Erfolg haben.